Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
Bonn, 1991. Ein Paar schlendert durch die Bonner Südstadt. Beide studieren in Bonn und sind auf dem Weg zu einem Freund. Plötzlich bleibt er stehen. Vor einem Haus an der Kaiserstraße liegt Sperrmüll. Seine Frau verdreht innerlich schon die Augen. Sie kennt seine Leidenschaft für Sperrmüll nur zu gut und ahnt, wie das hier enden wird. Und so kommt es. Ihr Mann fischt etwas aus dem Unrat, ein Gemälde, überzogen von Staub und Dreck. Darunter ist ein Ölbild zu erkennen. Ein Weg, der sich am Rand eines Waldes dahinschlängelt, ein Feld, ein Zaun. Alles in kräftigen Farben auf die Leinwand gebracht. »Du willst doch wohl nicht dieses hässliche Bild mitnehmen?«, fragt die Frau. Genau das will er. Nichts ahnend, welche Geschichte hinter diesem Kunstwerk steckt und welche Geschichte es für ihn noch bereithält.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Akte Rheinland. Genau genommen zur letzten Episode dieser sechsten Staffel Akte Rheinland. Wir sind schon wieder bei der 10. Folge angelangt und werden nun eine kleine Pause einlegen. Und ja, wir werden unser Versprechen halten und diese Pause so kurz wie irgend möglich gestalten. Voraussichtlich in 6 Wochen gehen wir hier also mit Staffel Nummer 7 an den Start und werden dann wieder an jedem zweiten Donnerstag im Monat über Kriminalfälle und Verbrechen aus Bonn und der Region sprechen. Vorher haben wir aber natürlich noch einen letzten Fall in Staffel 6 für euch mitgebracht. Mein Name ist Anna-Maria Bekes und in dieser Episode habe ich wieder die Ehre, euch eine neue Stimme hier an meiner Seite vorzustellen. Bei mir ist heute zum ersten Mal Felicia Schuck. Hi Felicia.
Hallo auch von mir. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Felicia ist Volontärin hier bei uns in der Redaktion und ich habe sie vor einiger Zeit gefragt, ob sie mal bei unserem Podcast mitmachen möchte. Und die Antwort war erstmal nein. Ganz schön bitter, so eine Abfuhr.
Naja, so ganz stimmt das ja nicht. Du musst schon die ganze Wahrheit erzählen.
Na gut, also du hast mir gesagt, dass du wirklich gerne mitmachen möchtest, aber lieber nicht bei bestimmten Fällen, die wir hier, leider möchte ich sagen, recht oft behandeln.
Ja, mir ist aufgefallen, dass es hier öfter um Gewalt geht. Vor allem um Gewalt gegen Frauen oder sogar um Femizide.
Was daran liegt, dass es diese Form der Gewalt leider sehr, sehr häufig gibt.
Genau, und ich finde auch super, dass ihr euch dessen annehmt und darauf aufmerksam macht. Mir persönlich setzt das aber ganz schön zu, sodass ich mich lieber nicht zu tief und detailliert damit beschäftigen wollte.
Und das ist vollkommen okay, denn zum Glück haben wir einen Fall gefunden, der absolut nichts mit diesem Thema zu tun hat. Genau genommen geht's heute gar nicht direkt um körperliche Gewalt. Und ich muss sagen, dass ich mich wirklich freue, dass wir hier mal einen ganz anderen, total ungewöhnlichen und trotzdem meiner Meinung nach nicht minder spannenden Fall besprechen. Also, lass uns loslegen.
Gerne. Du hast recht, der Fall ist wirklich genauso ungewöhnlich wie spannend. Vermutlich habe ich mich deshalb über Monate so tief in ihn vertieft.
Ja, das ist übrigens der Grund, warum ich Felicia so gerne hier dabei haben wollte, weil sie sich genauso gern und so gründlich in Themen und Recherchen vergräbt wie ich. Willst du mal erzählen, worüber wir heute sprechen?
Ja, also es geht um ein Bild. Genau, ein Bild. Es geht nicht um Mord, um Totschlag und so viel können wir, glaube ich, schon spoilern. Nicht mal um einen Diebstahl oder Betrug im strengen Sinn. Und noch ein Spoiler. Wir werden ganz schön durch die Zeit springen. Von den 1990er Jahren 100 Jahre zurück, dann in die Nazi-Zeit und schließlich ins 21. Jahrhundert, bis wir dann im Heute landen.
Fangen wir doch mal in den 90ern an. Wir haben es ja schon zu Beginn gehört, aber erklär bitte nochmal, was da passiert ist.
Wir befinden uns im Jahr 1991 in der Kaiserstraße in Bonn. Hier geht ein Mann spazieren und vor dem Haus mit der Nummer 61 liegt Sperrmüll vor der Tür. Inmitten des Mülls entdeckt der Mann ein Bild, genauer gesagt ein Ölgemälde. Und er erkennt, ganz offensichtlich im Gegensatz zu der Person, die das Stück auf den Müll geworfen hat, dass dieses Bild ziemlich sicher einen gewissen Wert hat.
Also nimmt er das Bild kurzerhand mit.
Richtig. Und jetzt müssen sich alle Kunstliebhaber bitte mal kurz die Ohren zuhalten, denn nachdem er das Bild zu Hause unter der Dusche abgespült hat, um es von Dreck zu befreien, stellt sich raus, dass seine Vermutung goldrichtig war. Es handelt sich bei dem Ölgemälde um ein Original des expressionistischen Künstlers August Macke.
Ja, das ist ganz sicher ein sehr großer Name.
August Macke wurde am 3. Januar 1887 in Meschede im Sauerland geboren. Von 1904 bis 1906 studierte er an der Düsseldorfer Kunstakademie und an der dortigen Kunstgewerbeschule und entwarf Bühnenbilder und Kostüme für das Düsseldorfer Schauspielhaus. 1907 bis 1908 besuchte er die Malschule von Lovis Corinth in Berlin, bevor der ein Jahr freiwilligen Militärdienst ableistete. 1909 heiratete er seine Frau Elisabeth, kurz darauf wurde ihr Sohn geboren. Die beiden zogen vorübergehend an den Tegernsee, anschließend wohnten sie in Bonn. Macke war Teil der Künstlergemeinschaft Der Blaue Reiter, gegründet von Wassily Kandinsky und Franz Marc. Die Künstler der Gruppe gelten als Erfinder des Expressionismus, denn mit ihren Werken lehnten sie sich gegen die bestehende Kunstformen auf. Sie malten abstrakt und bunt, verpassten Tieren falsche Farben und stellten die Natur, anders als zu dieser Zeit üblich, bunt und abstrakt dar. Im Ersten Weltkrieg wurde August Macke in die Armee eingezogen. Nur 7 Wochen nach Kriegsbeginn fiel er am 26. September 1914 im Gefecht in Frankreich.
Okay, wir haben jetzt gehört, der Finder stellt dieses gute Stück erstmal unter die Dusche. Was macht er denn danach damit?
Also zunächst behält er es und einige Jahre später, nämlich 1998, will er es in Berlin versteigern. Was der Mann aber nicht wusste, das Gemälde gehörte vor der Zeit des Nationalsozialismus einer jüdischen Familie in Bonn und wurde vermutlich von den Nazis beschlagnahmt.
Und diese jüdische Familie will das Bild nun zurückhaben?
Genau so ist es. Und im Zuge dessen kommt es zu einem Prozess vor dem Bonner Landgericht, den wir uns später nochmal genauer anschauen werden.
Ja, und eins verraten wir auch schon mal. Wir haben tatsächlich, oder besser gesagt du, hast den Macke vom Sperrmüll aufgespürt und wir wissen, wo das Bild heute ist. Aber lass uns mal ganz, ganz vorne anfangen, okay?
Dann wären wir im Jahr 1887.
Denn da wird August Macke im sauerländischen Meschede geboren. Wir schauen uns diesen Künstler jetzt mal etwas genauer an. Keine Sorge, das wird keine kunsthistorische Doktorarbeit. Aber wenn wir schon die echten Experten im eigenen Haus haben, dann sprechen wir auch gern mit ihnen. In diesem Fall mit unserem Feuilleton-Chef Thomas Kliemann. Hallo Thomas.
Hallo.
Danke, dass du da bist. Also, wir wollen heute über August Macke sprechen und du kannst uns bestimmt als Experte genau sagen, wofür er bekannt ist und wie er gearbeitet hat.
Also er ist eigentlich bekannt für eine Kunst, die sehr, sehr heiter ist und so. Also er hat eigentlich selten Probleme gemalt. Er hat so eine sehr, sehr positive Sicht der Dinge. Es ist alles, die Farbe spielt eine Riesenrolle. Es ist eine heitere Farbe, eine sehr helle Palette, die er benutzt. Und er ist eigentlich ein Künstler, der wirklich mustergültig diese ganzen neuen Tendenzen aus Frankreich aufgenommen hat in der Malerei. Das bedeutet halt wirklich hin zur Farbe, hin zu einer eher flächigen Malerei, also er geht nie direkt in die Abstraktion oder es gibt ein paar ganz wenige Bilder von ihm, die in die Abstraktion gehen, aber er ist ansonsten figurativ, er malt wirklich eine heitere Welt mit Spaziergängern, mit Paaren, mit Landschaften, einige Stillleben und dergleichen und das macht er halt wirklich in einer sehr, sagen wir mal, poetisch freundlichen Art, also anderes als, also er ist kein brutaler Expressionist, der jetzt also mit großen Kontrasten arbeitet oder eben die Verwerfung der Gesellschaft darstellt, sondern er ist eigentlich so einer der, ja, ein heiterer Rheinländer, kann man sagen, in seiner Malerei.
1910, als das Bild, über das wir heute sprechen, entstanden ist, war August Macke nicht im Rheinland, sondern am Tegernsee. Und du hast im Vorgespräch schon verraten, dass das ein total wichtiges und auch sehr produktives Jahr für ihn war. Kannst du dazu ein bisschen mehr erzählen?
Ja, also das war wirklich für ihn ein ganz besonderes, wichtiges Jahr. Er hatte im Oktober 1909 ja seine geliebte Frau Elisabeth geheiratet und mit der Heirat zusammenhing eine Apanage in Höhe von 400 Mark monatlich, die dem jungen Paar also den Lebensunterhalt sicherte. Also die mussten eigentlich nicht arbeiten beide. Sie sind dann also nach der Hochzeit direkt auf Hochzeitsreise gegangen, waren unter anderem in Paris. An seinen Freund Lothar Erdmann schrieb er, das muss so Ende 1909 gewesen sein, also praktisch anschließend an Paris. Dann ging es wieder zurück nach Bern, Zürich, Bodensee, München, Tegernsee. Allwo ich den Ehedampfer vor Anker gehen lasse und hoffe, recht viel saubere Bildlein zu malen. Also er hat tatsächlich was vor an dem Tegernsee. In einem späteren Brief berichtet er, Kerl. Mittags sitzen wir hier auf dem Balkon, trinken Kaffee, essen zu Mittag und schwitzen. Die Sonne brennt wie im Hochsommer, dabei ein halber Meter Schnee. Nachmittags rodeln, arbeiten tue ich wie ein Pferd und kann nie aufhören. Es ist etwas Herrliches in dieser Gebirgsluft. Wir wohnen herrlich. Also ja, hört sich nett an. Richtig gut. Zwischen den Zeilen spüren wir die große Erleichterung des damals 21-jährigen Malers. Also Mackes Biografen schreiben von reichlich Stress, den der 1909 in Bonn hatte. Und zwar nicht zuletzt mit seiner damals noch zukünftigen Schwiegermutter Sophie Gerhardt, also die Mutter von Elisabeth. Die hatte nämlich erfahren von Elisabeths vorehelicher Schwangerschaft und gab dem armen August natürlich die Schuld, in Anführungsstrichen. Und dann hat man sich zwar versöhnt kurz vor der Hochzeit, aber es war sehr, sehr dicke Luft, kann man sich ja vorstellen. Und alles stand im Zeichen eines nötigen Tapetenwechsels. Und das war unbedingt auch eine künstlerisch wichtige Entscheidung, denn die Tegernseer Zeit gilt als Umbruchsphase im Werk des jungen Macke. Der Bonner Macke-Kenner Peter Dehring, der lange Zeit im August-Macke-Haus gearbeitet hat, hat dazu gesagt, das Schaffen des eigentlichen Macke setzt in der Tegernsee mit den Tegernsee-Bildern ein. Also man kann dann wirklich sagen, es gibt eine Zeit vor Tegernsee und eine Zeit danach. Und die Zeit danach, das ist eigentlich die richtige, also die, wo man sagt, ja, das ist ein Macke, ne? In dieser Zeit, also in diesem Jahr, hat er rund 200 Bilder gemalt. Das ist also eine Wahnsinnsproduktion, wenn man sich anguckt. Der hat praktisch fast jeden Tag ein neues Bild gemalt. Und das war seine produktivste Phase überhaupt. Da hat er so doppelt so viel gemalt wie in den 8 Jahren zuvor. Die Elisabeth Macke schreibt in ihren Erinnerungen, die ohnehin diese Tegernseer Zeit sehr breit dokumentieren. Ich meine, man muss sich vorstellen, das erste Jahr, wo das Ehepaar zusammen war, der Sohn wurde geboren und so weiter. Und da schreibt er also, August verfiel in einen wahren Schaffensrausch. Und er hat dann also Tierbilder gemalt, Stillleben, Bilder mit mythologischem Hintergrund oder christlichem Hintergrund. Aber das ist eher das kleinere Teil seines Oeuvres. Das meiste waren Landschaftsgemälde. Er war wirklich geflasht von dieser Landschaft, von der unmittelbaren Umgebung im Tegernsee. Und fast noch mehr hat er gemalt. Das sind Figurenbilder. Und am meisten hat er seine Frau gemalt. Also es gibt allein 21 Gemälde, wo er seine Elisabeth gemalt hat. In verschiedenen, beim Lesen, beim Sprechen, beim Laufen und so weiter. Und auch unzählige Zeichnungen hat er gemacht. Und 1910 ist Macke nicht nur praktisch künstlerisch tätig, sondern er ist ständig auf der Suche nach Anregungen. Er war jetzt in der Galerie Tannhauser in München, wo er junge französische Landschaftsmalerei kennenlernte. Er war bei der zweiten Ausstellung der Neuen Künstlervereinigung, wo er sich über den Stand der Avantgarde richtig informiert hat. Der sieht kubistische Bilder, fauvistische, er sieht Picasso, er sieht Braque, Münter und Kandinsky. Also das ist richtig die breite Palette. Und dann aber noch, was auch sehr besonders ist, mit seinem Bruder Helmut zusammen, hat er Bilder gemalt nach Dürer, El Greco, Michelangelo, Rembrandt und Rubens, die er aus Reproduktionen eines Buches rausgeholt hat, das man auch kennt. Die heißt Entwicklungsgeschichte der modernen Kunst. Und 1910 lernt er auch richtig Jablonski kennen und Kandinsky, also zwei der zentralen Figuren des Blauen Reiters, dieser Künstlerorganisation, der er sich ja Macke auch anschließt. Und was das wichtigste Kontakt fasst, ist dieser Kontakt zu dem Malerkollegen Franz Marc, den lädt er an den Tegernsee ein. Sie werden ganz enge Freunde, wobei sich auch die beiden Frauen sehr befreunden. Sagen wir mal, diese Freundschaft kulminiert in diesem wunderbaren Paradiesbild im Mackerhaus, also praktisch eine Malerei, die direkt auf die Wand gemalt ist. Dieses Original wurde dann später nach Münster verkauft, weil sich die Stadt Bonn nicht dafür interessierte, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Marc und Macke, die wurden ganz enge Freunde. Nach Mackes frühem Tod im Jahr 1914 auf dem Schlachtfeld in der Champagne, er wurde gerade mal 27 Jahre alt, veröffentlichte Freund Marc einen ergreifenden Nachruf, in dem er schrieb, er hat von uns allen der Farbe den hellsten und reinsten Klang gegeben. so klar und hell, wie sein ganzes Leben war. Das ist das, was ich eingangs auch sagte, diese klare, poetische, zugewandte Art von Malerei. Marx selbst fiel 1,5 Jahre nach Macke auf den Schlachtfeldern von Verdun. Wann genau das Sperrbild entstanden ist, also Weg am Waldrand meine ich, das wissen wir nicht genau. Das wissen wir nicht.
Also wir wissen, dass es 1910 entstanden ist, aber nicht genau wann.
Also 1910 ist es entstanden, aber ich werde gleich probieren, das ein bisschen einzugrenzen mit Hilfe des Experten. Also das Bild, wir schauen uns das jetzt mal kurz an. Also es wirkt auf den ersten Blick etwas unspektakulär. Es gibt einen bewaldeten Hügel mit einer Wiese, die diagonal von einem umzäunten Weg durchschnitten wird. Sicherlich hat Macke dieses Motiv unweit des Staudacher Hauses in Tegernsee gefunden. Im Detail wird das Werk interessanter. Es gibt noch Spuren des Impressionismus, aber auch der aktuellen französischen Malerei, die er gerade 1910 intensiv studiert hat. Sehen wir uns den Weg an, der auf einem Grund von hellem Rosa aufgebaut ist. Das ist ja eigentlich nicht die normale Farbe für einen Weg. Dort, wo der Schatten hinfällt. Anteile von Hellblau, Rot, Rotviolett und Purpur. Auch die Wiese am Abhang ist raffiniert gemalt, warmes Grün, grundiert. Darauf liegen Anteile eines kühleren dunklen Grüns und kräftige Pinselhiebe mit einem tiefen Blaugrün, Smaragdgrün. Das sind jetzt die Beobachtungen, die der Kunsthistoriker Peter Dehring gemacht hat, der das Bild Weg am Waldrand 1998 in einer Ausstellung des August-Macke-Hauses präsentierte und da die ganze Phase eigentlich am Tegernsee dokumentierte. Derings Analyse widmet sich jedem Quadratzentimeter des Bildes. Es ist wirklich lesenswert. Besonders die sehr individuell bemalten Zaunpfähle haben es ihm angetan. Dering schreibt: Während die vorderen in einem dunklen und kühlen Blauviolett mit rotvioletten Akzenten gehalten sind, wechselt die Farbe zu Weinrot im mittleren Bereich. Kaum sichtbar endet Macke das Kolorit der letzten vier Pfähle in ein warmes Karmesinrot. Also das ist schon hohe Poesie, ja, mit der Experte das Bild begleitet. Dering selbst hat dieses Bild als ein Werk des Übergangs bezeichnet. Das bedeutet, dass die Grundhaltung noch im Impressionismus wurzelt, es aber schon Spuren gibt, die an die junge französische Malerei der sogenannten Fauvisten erinnern oder an Bildern des Malers Charles Chamois, den Macke besonders schätzte. Dering vermutet, dass Weg am Waldrand im Sommer 1910 gemalt wurde. Also das ist auch wahrscheinlich also plausibel, weil das ist so sehr duftig, sieht das ja alles aus. In dem Katalog, der zu der Ausstellung erschien, da gibt es ein Foto, das ohne jeglichen Kommentar abgedruckt wurde. Es zeigt eine Situation, ein Wäldchen am oberen Rand, ein abfallendes Wiesenstück und ein diagonal laufender, umzäunter Waldweg. Das ist ziemlich genau unser Bild. Also das ist praktisch 1997 ist quasi die gleiche Situation wie 1910. Mhm. Und da an dieser Stelle saß wahrscheinlich, wo der Fotograf 1997 saß, da saß Macke mit seiner Staffelei und hat gemalt. Das ist, könnte man also auch noch direkt bezeichnen.
Wir wissen jetzt also einiges über den Künstler August Macke und über das Werk, um das es in diesem Fall geht. Das Werk wird also im Sperrmüll gefunden. Also scheint jemand es aussortiert zu haben, ohne zu wissen, wie wertvoll es ist. Dann gibt es einen Streit vor Gericht um das Bild. Es ist also wertvoll. Ein Originalgemälde von 1910. Aber wenn wir jetzt von wertvoll sprechen, von welchem Wert, wenn man das mal versuchen würde, in Euro zu formulieren, sprechen wir denn hier?
Im Generalanzeiger, also in unserer Zeitung, stand 2001, dass nicht bekannt sei, wie viel das Werk wert ist. Der Kläger im späteren Gerichtsprozess gab den Wert mit 50.000 Mark an. Aber mit dieser Summe sollte wohl eher der Streitwert niedrig gehalten werden. Denn Experten zufolge ist ein Macke in Öl zum Zeitpunkt des Prozesses, also um die Jahrtausendwende, kaum noch unter 1 Million Mark zu haben.
Ich habe natürlich unseren Feuilleton-Chef Thomas Kliemann auch nach seiner Einschätzung gefragt, wie viel so ein Original Macke, soweit man das sagen kann, wohl heute wert sein dürfte. Ich weiß, das ist schwierig einzuschätzen, aber was glaubst du, was dieses Bild jetzt wert wäre heutzutage? Beziehungsweise was bezahlt man überhaupt für so ein Macke?
Ja, also damals hat das ja mal 80 Mark gekostet. Genau. Für diesen Preis hat ja Macke selbst das verkauft, Ende des Jahres 1910. Ja, und dann 1991 kam es dann auf dem Sperrmüll. Und man kann jetzt heutzutage nichts sagen. Also es werden gar nicht so viele Bilder von Macke eigentlich verkauft. Es kommen sehr wenige in den Kunstmarkt. Auf den Kunstmarkt bei Grafik ist es ein bisschen anders. Da ist ein bisschen mehr los. Aber bei Gemälden, man kann jetzt nur sagen, wie ungefähr die Eckpunkte sind. Mhm. Also es gibt zum Beispiel das Bild Mädchen mit blauen Vögeln, Kind mit blauen Vögeln aus dem Jahr 1914, also praktisch kurz bevor er dann gefallen ist im Krieg. Das ist ein sehr spektakuläres Gemälde, was nur etwas größer als das Tegernsee-Bild ist. Und das brachte 2022 immerhin 2,5 Millionen Euro bei einer Versteigerung. Aber das ist wirklich, das ist jetzt die absolute, ja, ein Sahnestück im Prinzip. Ne? Aus der Tegernsee-Reihe, also des Jahres 1910, kam in der letzten Jahren mehrere Gemälde unter den Hammer des Auktionators, zum Beispiel eine Frühlingslandschaft etwa für 219.000 Euro, immerhin, und ein sehr kleines Gartenbild, also was kleiner ist als unseres, für 100.000 Euro. Mhm. Also da kann man schon sagen, also in diesem Bereich wird sich das wahrscheinlich tummeln. Und generell, also so Spitzenreiter der versteigerten Macke Werke ist ein winziges Aquarell, bezeichnet im Basar aus dem Jahr 1914, und das ist für umgerechnet 5,9 Millionen Euro im Jahr 2011 bei Christie's in London versteigert worden.
Wow.
Ja, zu den teuersten Bildern, die von August Macke in Deutschland versteigert wurden, ist eben diese Frau mit Papagei in einer Landschaft, auch 1914, also auch von der prominentesten Zeit von ihm, für 3,2 Millionen Euro. Dann gibt es noch Kind am Hafen für 2,9 Millionen. Also da in diesem Bereich bewegt sich das. Und wenn man sich jetzt sozusagen versucht, so einen Querschnitt zu ziehen zwischen hauptsächlich Grafik, eben was von ihm verkauft wird, das geht von 10.000 bis 50.000 Euro gehen die Erlöse. Ja, in den letzten, also das Portal Artinfo24, also was so aufklärt über so Auktionen, die gerade in Deutschland passieren und auch über den Wert von verschiedenen Künstlern, die sagen, dass in den letzten 10 bis 15 Jahren eine aufsteigende Tendenz für Macke-Werke zu bezeichnen ist. Also,
das heißt, dass der Wert steigt?
Der Wert steigt auf jeden Fall, ne? Also, aber normalerweise kann man wirklich nicht sagen, was so ein Bild letztendlich wert ist, aber ungefähr ja der ideelle Wert ist natürlich riesig und für die Museen auch, ja.
Apropos ideeller Wert, was mich noch interessieren würde, der Finder, der das vom Sperrmüll gefischt hat, der hat ja ganz freimütig erzählt, dass der das erstmal unter die Dusche gestellt hat, weil es ziemlich dreckig war. Was löst denn sowas in dir aus?
Also das löst bei mir schon so ein bisschen Panik aus, glaube ich. Weil es sind ja, diese Bilder sind ja praktisch, also er hat das ja direkt weggegeben, also vom Atelier raus verkauft. Also da ist wahrscheinlich zwar ein Firnis, so ein bisschen Schutz drauf, aber das wird nicht ausreichen. Und dieses Bild war total verdreckt. Ja, war erstmal im Zimmer dem Staub ausgesetzt, später auf dem Dachboden eben diesen wahnsinnigen Staubmassen und vielleicht Mikroorganismen, ich weiß nicht was alles. Und so eine Wasserdusche, das ist eigentlich das Schlimmste, was man fast machen kann.
Also wir müssen uns das vorstellen, das war jetzt nicht in einer Rahmung, sondern das stand ja einfach
das
so.
Das ist einfach auf so einem Keilrahmen drauf. Und dann bedeutet das natürlich, das ist ein Angriff auf die Leinwand, das ist ein Angriff auf die Farbe, oft hat diese Farbe kleine Risse, also da geht praktisch das bis auf den Grund runter. Und das ist eigentlich, sagen wir mal, der Punkt, wo man, das sollte man auf jeden Fall nicht machen. Also ein Restaurator geht wirklich mit Watte und kleinen Schwämmchen und dergleichen und mit Tinkturen auf so ein Bild los. Natürlich, so eine grobe Reinigung macht er dann auch erstmal, aber natürlich nicht unter der Dusche. Und ich weiß nicht, ob er auch noch Shampoo genommen hat.
Ich weiß es nicht, wir hoffen nicht. Aber es ist ja gut gegangen.
Ja.
Laut der Deutschen Bundesbank sind knapp 2 Mark heutzutage 1 Euro wert. Das würde bedeuten, Macke verkaufte das Bild 1910 für 80 Mark. Heute, nach heutigem Umtauschkurs, wären das knapp 41 Euro. Jetzt mal ohne die Inflation vorerst zu berücksichtigen.
Also, man kann sagen, ein echter Schnapper. Aber wer war denn eigentlich dieser Käufer 1910 nun genau?
Macke verkauft den Waldrand, so heißt das Bild, an den jüdischen Kaufmann Emanuel Eduard Oberländer. Damals war Macke mit Frau und Baby gerade vom Tegernsee zurück nach Bonn gekommen und freute sich auf sein neues Atelier in der Bornheimer Straße. Und genau zu der Zeit, so der Kläger, habe sein Urgroßvater, Emanuel Oberländer, ein Bonner Geschäftsmann August Macke, das Bild »Weg am Waldrand« abgekauft. Und zum Beweis legt der Urenkel dem Gericht einen Auszug aus dem Kassenbuch des Malers Macke vor, wo es heißt, in Anführungszeichen, Dezember 1910, E. Oberländer, Waldrand, in Klammern 80 Mark.
Okay, das ist also der Nachweis dafür, dass und wie das Bild in den Besitz der Familie Oberländer gekommen ist. Was ist das denn für eine Familie?
Es handelt sich, wie wir schon sagten, um eine jüdische Familie, die in Bonn lebte. Der ursprüngliche Käufer des Macke-Gemäldes war Emanuel Eduard Oberländer. Er wurde 1842 geboren und starb 1933, also im Jahr der nationalsozialistischen Machtergreifung. Sein Sohn, Karl Oberländer, erbte das Bild von seinem Vater. Karl und seine Frau Irma und ihre beiden Kinder, Ingeborg und Hans Hugo, flüchteten im Jahr 1938 vor den Nazis aus Deutschland. Sie flohen in die Niederlande und emigrieren ein Jahr später nach Kolumbien. 1945 schließlich zieht die Familie dann nach Uruguay.
Ja, und den Besitz musste die Familie vermutlich in Deutschland zurücklassen.
Richtig. Da ging es ihnen wie so vielen Jüdinnen und Juden in der Zeit, die zur Nazizeit aus Deutschland vertrieben wurden oder später verschleppt.
Eins der brutalsten Werkzeuge der Nazi-Herrschaft war die Gestapo, die geheime Staatspolizei. Die wendete zwar auch übliche polizeiliche Methoden an, aber gesetzliche Grenzen gab es für sie nicht. So führte die Gestapo unter anderem willkürliche Hausdurchsuchungen durch, wendete brutale Verhörmethoden an. Ja, und im Grunde kann man sagen, dass die Gestapo-Beamten das Schicksal der Personen, die mit ihnen zu tun haben mussten, komplett in der Hand hatten. Das Gerichtssystem konnten sie umgehen, indem sie Menschen direkt in die sogenannte Schutzhaft schickten. Das hört sich ziemlich harmlos an. De facto bedeutet das ins Konzentrationslager.
Gestapo war eine zunächst postalische Abkürzung für Geheimes Staatspolizeiamt. Dies war die politische Polizei und Geheimpolizei der Nationalsozialisten. Gestapo wurde zur Kurzform für Geheime Staatspolizei. Sie wurde unmittelbar nach der Machtergreifung per Gesetz im Februar 1933 gegründet, zunächst mit dem Ziel, politische Gegner einzuschüchtern und auszuschalten. Darüber hinaus wurde die Gestapo auch zu einer in ihrem Selbstverständnis rassistischen Polizei und zu einem Teil des Vernichtungsapparats der Nazis. Das bereits Ende Februar 1933 wesentlich verschärfte Instrument der Schutzhaft ermöglichte es der Gestapo, Gegner unbegrenzt in Schutzhaftlager und Konzentrationslager, KZs, einzuweisen. Die Schutzhaftbefehle zu zeitlich unbefristeter Polizeihaft in KZs trugen den Briefkopf der politischen Polizei. Ohne irgendeine Aktion getätigt zu haben, konnten Menschen zu objektiven Gegnern bzw. Staatsfeinden erklärt werden. Dies betraf zunächst Vertreter und Anhänger von oppositionellen Parteien, seien es Kommunisten oder Sozialdemokraten sowie Gewerkschaftler, darüber hinaus auch rassistisch definierte Gemeinschaftsfremde und Asoziale und von Beginn an auch Juden. Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung.
Ja, ich denke, das ist deutlich geworden. Die Gestapo konnte also völlig willkürlich und eigenmächtig vorgehen, Menschen festnehmen und bestrafen. Und wenn ich bestrafen sage, dann meine ich hier auch Folter, Hinrichtungen ohne jedes Verfahren und eben die genannte Einweisung ins KZ. Außerdem konnte die Gestapo Besitztümer beschlagnahmen.
Genau, und das tat sie auch bei der Familie Oberländer. 1939, als die Familie bereits geflüchtet ist, nimmt die geheime Staatspolizei, also die Gestapo, deren Haus in Besitz. Ein Bonner Kaufmann übernimmt daraufhin das Haus.
Auch das ein üblicher Vorgang zu dieser Zeit. Der Besitz jüdischer Menschen wurde einfach an die sogenannte arische Bevölkerung übertragen.
Einzelne Gegenstände, die der Familie Oberländer gehören, werden also von der Gestapo fortgeschafft. Andere werden öffentlich versteigert, darunter auch 9 heute nicht mehr verifizierbare Ölgemälde.
Aber nicht unser Macke.
Nein, und da sind wir auch schon beim großen Rätsel in dieser Geschichte. Was genau mit dem Macke-Gemälde passiert ist, zwischen der Nazizeit und den 1990er Jahren, das kann nicht mehr wirklich nachvollzogen werden.
Viele der Informationen zu diesem Fall stammen aus dem Urteil des Prozesses, der schließlich in Bonn stattfindet und auf den wir gleich noch genauer eingehen. Viele Infos stammen aus unserer Zeitung, aber ganz besonders wichtige und wertvolle Infos hast du ja von einem Journalistenkollegen bekommen.
Richtig, von Jürgen Säul. Er lebt als freier Publizist und Redakteur in Bad Neuenahr-Ahrweiler und hat sich ebenfalls mit unserem Fall eingehend beschäftigt. Er konnte mir also einiges erzählen. Vielen Dank erstmal, dass Sie hier sind. Es freut mich, dass ich Sie dafür gewinnen konnte.
Ja, danke. Ich freue mich auch, dass ich hier bin.
Dann steigen wir doch direkt mal ein. In dem Prozess geht es um das Thema Kunstraub im Dritten Reich. Und zwar wurde das Vermögen der Familie Oberländer von den Nationalsozialisten für verfallen erklärt. Was bedeutet das? Das Vermögen ist dem Reich verfallen.
Also an sich kann man das so sagen, das ist eine Enteignung ohne Entschädigung. Das war eine typische Vorgehensweise der Nationalsozialisten, vor allem gerichtet natürlich gegen die jüdische Bevölkerung, weil das Ziel von allem, von Beginn an seit dem Ermächtigungsgesetz, das Ziel der Nationalsozialisten, die Juden aus Deutschland nicht nur zu vertreiben und umzubringen am Ende, sondern auch ihr gesamtes Vermögen anzueignen sich. Und dann wurden natürlich bestimmte Gesetze erlassen, das Reichsbürgergesetz, auf dem Reichsbürgergesetz, das gehört zu den Nürnberger Rassegesetzen. Das war die Grundlage, auf diesem Reichsbürgergesetz fundierten oder gründeten sich andere Verordnungen, um dieses Ziel, die Entrechtung und Verfolgung und Vertreibung der Juden durchführen zu können. Und es gab eine Verordnung, die eben dann besagte, wenn ein Jude nicht mehr in Deutschland leben würde, kann man sein Vermögen einziehen, beziehungsweise dieses Vermögen wird für verfallen erklärt. Also diese Familie oder der einzelne jüdische Mitbürger hat dann nichts mehr bekommen, er hat sein Eigentum komplett verloren. Das heißt verfallen.
Karl Oberländer stellt einige Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges einen Wiedergutmachungsantrag, und zwar am 27. April 1952. Im Jahr 1955, also 10 Jahre nach dem Krieg, beschäftigt sich das Bonner Landgericht erstmals mit dem Fall der Familie Oberländer. Karl Oberländer verlangt in einem Rückerstattungsverfahren eine Entschädigung für sein von den Nazis entzogenes Vermögen.
Mit Erfolg?
Ja, also wenn man mal davon absieht, dass Geld ganz sicher nicht für die Verbrechen der Nazis entschädigen kann. Aber immerhin bekommen die Oberländers am 27. Juni 1955 36.648 Mark Schadensersatz zugesprochen.
Und spielt das Macke-Bild da überhaupt eine Rolle?
Im Entschädigungsantrag auf jeden Fall. Darin hatte Karl Oberländer auch für das Originalgemälde von August Macke eine Entschädigung gefordert und seinen Wert auf rund 1000 Mark beziffert. Der Sachverständige, der den Antrag prüft, kommt hingegen auf einen Wert von 600 Mark. Es ist dort vermerkt, dass ihm nicht viele Informationen zu dem Bild vorgelegen hätten.
Und aufgetaucht ist es offenbar auch nicht.
Nein, das Bild bleibt verschwunden.
Bleiben wir also noch bei Familie Oberländer. Wie geht's mit Ihnen weiter?
Karl Oberländer stirbt dann im März 1956, also weniger als ein Jahr, nachdem ihm die Entschädigung zugesprochen wurde. Seine Frau Irma stirbt 4 Jahre später, im April 1960. Ihr Sohn, Hans-Hugo Oberländer, und seine Frau Hannelies haben 2 Kinder. Die heißen Irene und John. Und dieser John spielt eine wichtige Rolle in unserer Geschichte hier.
Auszug aus dem Urteil des Landgerichts Bonn vom 25. Juni 2002. Der Kläger behauptet weiter, Erben des Herrn Hans Hugo O. seien nach dem Erbrecht von Kolumbien, dessen Ehefrau Hannelies und dessen 2 Kinder John und Irene geworden. Er sei der Sohn des Hans Hugo O., Ingeborg O. sei beerbt worden von ihrem einzigen Sohn Miko, über dessen Aufenthalt und Schicksal keine Erkenntnisse vorliegen. Der Kläger meint, die Erbengemeinschaft bestehend aus ihm, Hannelies und Irene P. sowie Miko O. sei Eigentümer des Ölgemäldes Waldrand.
Aha, jetzt sind wir beim Prozess, oder?
Ja, fast. Moment. So weit sind wir noch nicht ganz. Das war ein kleiner Spoiler, damit wir nicht komplett den Überblick verlieren. Aber ja. John Oberländer, also der Urenkel des Mannes, der das Bild 1910 von Macke selbst gekauft hat, klagt schließlich darauf, das Gemälde zurückzubekommen.
Aber du verrätst jetzt natürlich noch nicht, wie die Geschichte ausgeht.
Nö, es gibt ja noch ganz viel dazwischen zu erzählen.
Okay, ich übe mich in Geduld, das kann ich ganz besonders gut. Was mich aber sowieso am allermeisten interessiert, wo war dieses Bild jetzt die ganze Zeit zwischen 1939 und 1991, als es auf dem Sperrmüll gefunden wird?
Also das Wichtigste vorweg, weil es ein ganz ausschlaggebender Punkt ist, wie wir gleich noch hören werden. Es ist nicht sicher, ob das Macke-Gemälde der Familie Oberländer tatsächlich weggenommen wurde. Wie gesagt, dazu kommen wir gleich noch im Detail. Festzustehen scheint allerdings, dass das Bild, wie wir eben schon kurz sagten, nicht zu denen gehörte, die versteigert wurden.
Und wo ist es stattdessen gelandet?
Offenbar bei einer anderen Familie, nämlich der Familie Kahle. Das waren die Eheleute Marie und Paul und deren Kinder.
Und wie kamen die jetzt an den Macke?
Die Kahles, besser gesagt einer ihrer Söhne, sagte im Prozess, das Gemälde sei seiner Mutter Marie von jüdischen Mitbürgern als Dank für ihre Hilfe geschenkt worden.
Das heißt, die Kahles haben jüdischen Mitbürgern geholfen?
So scheint es gewesen zu sein, ja. Und das hatte Folgen. Marie und Paul Kahle galten als sogenannte Judenhelfer. Weil sie jüdische Familien in ihrer Bonner Nachbarschaft unterstützt hatten, mussten sie selbst Repressalien der Nazis fürchten. So jedenfalls sagt es später ihr Sohn aus. Die Kahles sollen deshalb dann selbst geflüchtet sein und ihr Besitz soll wiederum von der Gestapo beschlagnahmt worden sein.
Also auch das Macke-Bild.
Das müssen wir annehmen, wenn wir denn dem Sohn glauben. Das Haus der Kahles inklusive des Macke-Gemäldes soll dann von einem deutschen, also arisch-deutschen Bauunternehmer übernommen worden sein.
Und das ist dann das Haus an der Kaiserstraße?
Vor dem viele Jahre später das Bild eines berühmten Malers dem Sperrmüll überlassen wurde.
Okay. Ganz schön kompliziert. Es lässt sich also nicht mehr ganz genau klären, wer das Bild wann in seinem Besitz hatte oder genauer ausgedrückt, bei wem es zu Hause rumhing oder rumstand. Denn das heißt ja ganz offenbar noch nicht, dass es dem oder derjenigen auch gehörte. Klar ist aber, dass das Bild 1991 an der Kaiserstraße in Bonn auf den Müll geworfen wurde. Weiß man denn zumindest, wie es dazu kam?
Wie gesagt, nach der Familie Kahle zieht ein Bauunternehmer in das Haus an der Kaiserstraße 61 und dessen Nachkommen, die über die Jahrzehnte in diesem Haus leben, erkennen offenbar die ganze Zeit nicht, was für ein Meisterwerk sie da zu Hause haben. Die Tochter des besagten Bauunternehmers erklärt später vor Gericht, dass sie das Ölgemälde in Verkennung seines Wertes auf den Sperrmüll stellte, als sie den Speicher anlässlich der Haushaltsauflösung ihrer Eltern entrümpelte.
Die Bewohner erkennen also nicht, was sie da im Haus haben, was für ein großes Meisterwerk eigentlich. Sie werfen den Macke auf den Müll und zum Glück kommt, bevor der Müllwagen kommt, jemand anders vorbei. Wer ist das denn nun?
Ja, in diesem Fall greift ein ganz wichtiges journalistisches Instrument, nämlich der Quellenschutz. Derjenige, der das Bild damals vom Sperrmüll gefischt hat, möchte nämlich nicht namentlich genannt und auch ansonsten nicht identifizierbar gemacht werden.
Das heißt aber, du weißt, wer es ist.
Ja, genau. Ich habe mit ihm telefoniert. Er hat mir von dem Fund erzählt, von dem Prozess vor dem Landgericht und von dem Bild selbst, dass er sogar einige Zeit bei sich in seiner Studentenwohnung, wie er sagt, hängen hatte.
Was hat er denn eigentlich dazu erzählt, wie er das Bild gefunden hat?
Also am Telefon hat er mir gesagt, er war mit seiner Frau unterwegs zu einem Freund und seine Frau kannte bereits seine Leidenschaft für Sperrmüll. Und als er das Bild aus dem Gerümpel zog, sagte sie zu ihm, du willst dieses hässliche Bild doch nicht etwa mitnehmen. Doch er erkannte scheinbar im Gegensatz zu ihr und auch zu der Person, die das Stück auf den Sperrmüll gestellt hatte, dass es sich dabei um etwas wirklich Wertvolles handelte.
Und dann hat er auch noch Glück, denn die Dusche hat dem Bild offenbar ja nicht geschadet, jedenfalls nicht nachhaltig.
Das stimmt.
Also nochmal zusammengefasst, 1991 wird das Bild auf dem Sperrmüll gefunden. Der Prozess, über den wir jetzt sprechen werden, der beginnt aber erst 2001. Warum denn genau dann?
Weil der Kläger, also John Daniel Oberländer, der fühlte sich dringend genötigt. Der musste die Justiz einschalten, denn im entsprechenden Paragraphen des BGB, des Bürgerlichen Gesetzbuchs, heißt es, wer eine Sache 10 Jahre im Besitz hat, erwirbt das Eigentum. Und Oberländer hatte also Angst, dass das Bild jetzt rechtmäßig in den Besitz des Sperrmüllfinders übergehen würde, wenn er nicht direkt klagt.
Über welchen Paragraphen sprechen wir jetzt hier?
Das ist Paragraph 1006 des BGB.
Bürgerliches Gesetzbuch, Paragraph 1006. Eigentumsvermutung für Besitzer. Absatz 1. Zugunsten des Besitzers einer beweglichen Sache wird vermutet, dass er Eigentümer der Sache sei. Dies gilt jedoch nicht einem früheren Besitzer gegenüber, dem die Sache gestohlen worden, verloren gegangen oder sonst abhanden gekommen ist, es sei denn, dass es sich um Geld oder Inhaberpapiere handelt. Absatz 2. Zugunsten eines früheren Besitzers wird vermutet, dass er während der Dauer seines Besitzes Eigentümer der Sache gewesen sei. Absatz 3. Im Falle eines mittelbaren Besitzes gilt die Vermutung für den mittelbaren Besitzer.
Also John Oberländer, der Urenkel desjenigen, der das Bild fast 100 Jahre zuvor gekauft hat, beantragt nun den Beklagten, also den Finder des Bildes, zu verurteilen. Er solle das Gemälde zurückgeben oder das Geld im Falle einer Veräußerung, also wenn er es verkaufen sollte, an die Erben übergeben. Der Prozess beginnt am 16. Oktober 2001 vor dem Bonner Landgericht. Übrigens, weder der Kläger noch der Beklagte sind persönlich anwesend. Sie lassen sich beide durch ihre Anwälte vertreten.
Na, aber das ist die Sache doch wohl ganz klar, oder? Wir haben ja gerade den Gesetzestext gehört und die Oberländer sind doch wohl die früheren Besitzer, denen das Bild gestohlen wurde von der Gestapo oder denen es irgendwie abhanden gekommen ist oder wie immer man das nennen will, oder?
Naja, so einfach ist das leider nicht. Darüber habe ich auch mit Jürgen Soll gesprochen, der praktischerweise übrigens auch noch Jurist ist. Er hat den Prozess intensiv beobachtet. Zur Anklage und zur Gegenklage. Der Kläger hat beantragt nach § 2039 im Bürgerlichen Gesetzbuch, dass der Beklagte das Gemälde herausgibt oder im Falle einer Veräußerung den Erlös der Erbengemeinschaft zukommen lässt. Vielleicht zuerst dazu, was bedeutet das?
Also der Kläger ist ja Familienmitglied, also der Familie Oberländer, Nachfahre des Oberländers, der damals das Macke-Bild gekauft hat. Über den Erbrechtsweg, so ist seine Argumentation gewesen, ist es dann letztlich zu ihm oder zu der heute lebenden Erbengemeinschaft gekommen. Aber letztlich praktisch nur ideell, denn die Familie hatte das Bild ja nicht in der Hand. Dieses Bild ist ja hier in Bonn geblieben. Und nun klagte er, dass man dieses Bild ihm und der Familie wieder herausgibt. Und sollte das Bild nicht herausgebbar sein, dann hätte man praktisch eine Entschädigung dafür haben wollen. Das ist der Grund, also das ist der Klagegrund der Familie Oberländer gewesen.
Es gibt einen Kläger und es gibt einen Beklagten und die behaupten gegensätzliche Sachen. Wie geht man mit den Vorwürfen um?
Das Problem bei der Geschichte ist, sie haben ja zwei Menschen, die behaupten, sie sind jeweils der Eigentümer dieses Gegenstandes. Und das Problem ist zusätzlich, sie können praktisch die Historie dieses Bildes nicht lückenfrei, soll man sagen, herausarbeiten. Also niemand von beiden kann wirklich lückenlos beweisen, dass es eigentlich ihm wirklich gehört. Es gibt keine Verträge, wo man den Übergang von dem Bild jetzt dokumentieren könnte. Sondern man hat also eine unklare Rechtsposition, was beide Eigentümer angeht. Und da bietet der Gesetzgeber ein Instrument, diese Problematik zu lösen, also auch für einen Richter, der das dann lösen muss. Und da gibt es die Eigentumsvermutung, das ist der 1006 BGB. Und der sagt, also da streiten also der frühere Eigentümer oder Besitzer mit dem jetzigen Eigentümerbesitzer. Und der jetzige Eigentümer und Besitzer, also der Finder des Bildes, für ihn spricht das bessere Eigentumsrecht, die bessere Eigentumsvermutung als für die früheren Eigentümer. Kraft, weil er es halt selber hatte. Das ist eine Konstruktion, die klappt aber nur, wenn dieses Bild nicht anderweitig oder auf ungewöhnliche Weise dem ursprünglichen Eigentümer abhandengekommen ist. Sprich, hier in dem Fall geht es um die Gestapo. Wenn die Gestapo etwas beschlagnahmt hatte, gilt es nach unserer heutigen Rechtsprechung oder unserer heutigen Rechtsauffassung, ist das unrechtmäßig.
Der Beklagte, also unser anonymer Finder, beantragt, die Klage von John Oberländer abzuweisen. Er sagt, es stehe nicht fest, ob die Gestapo es tatsächlich beschlagnahmt hat und ob es wirklich Karl Oberländer gehöre. Der Beklagte erhebt außerdem die Einrede der Verjährung.
Ich ahne langsam, wie das hier ausgeht.
Ja, die Klage wird tatsächlich abgewiesen. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Juristisch ist das alles relativ kompliziert und umständlich, aber ich versuche es mal so einfach wie es geht zu erklären. Das Gericht erkannte zwar an, dass Emanuel Eduard Oberländer das Bild 1910 tatsächlich von August Macke erworben hatte, und das Gericht hatte auch keine Zweifel an der Echtheit des Gemäldes. Wenn etwas beschlagnahmt wird, gehört es normalerweise rechtmäßig nicht mehr dem Besitzer. Doch im Fall der Gestapo war das Beschlagnahmen unrechtmäßig, wie auch aus dem Urteil ersichtlich ist.
Auszug aus dem Urteil des Landgerichts Bonn vom 25. Juni 2002. Eine Beschlagnahme aufgrund Hoheitsaktes ersetzt den fehlenden Besitzerwillen. Das gilt aber nicht bei einer Beschlagnahme durch die Gestapo. Denn deren Maßnahmen erfolgen aufgrund legislativen Unrechts und dienten allein der Verfolgung einer Minderheit.
Aber?
Aber die Oberländers konnten beim Macke-Gemälde Waldrand im Gegensatz zu anderen ihren Besitztümern eben nicht genau nachweisen, dass auch genau dieses eine Ölgemälde von der Gestapo beschlagnahmt worden war.
Auszug aus dem Urteil des Landgerichts Bonn vom 25. Juni 2002. Gegen eine offizielle Beschlagnahme spricht die fehlende violette Markierung auf der Rückseite des Bildes. Gegen eine Beschlagnahme des Ölgemäldes Waldrand von August Macke durch die Gestapo sprechen auch der Auffindeort und die hierzu dem Gericht bekannt gewordenen Informationen, die den Parteien zur Kenntnis gebracht worden sind.
Was genau mit dem Bild passiert ist, bleibt tatsächlich auch im Prozess unklar. Aber am Ende ist eine Möglichkeit die wohl wahrscheinlichste, nämlich die, dass das Bild tatsächlich von der Familie Oberländer an die Familie Kahle ging, auf welchem Wege auch immer.
Was natürlich nicht erklärt, warum Karl Oberländer dieses Bild dann in seinem Erstattungsantrag genannt hat.
Da hast du recht, es bleiben nach wie vor Fragezeichen. Fest steht allerdings, ein Sohn der Familie Kahle, der zum Zeitpunkt des Prozesses noch lebt, schilderte der Kammer in einem Brief, das Gemälde, das gleichwohl niemand in der Familie als Macke-Bild erkannt habe, habe in seinem Elternhaus, also in der Kaiserstraße 61, in einem Kinderzimmer gehangen. Und auch die Tochter des Bauunternehmers, der später eben in diesem Haus, also dem Haus der Familie Kahle, wohnte, berichtet ebenfalls, das Gemälde habe jahrelang in ihrem Mädchenzimmer gehangen.
Das ist wirklich spannend und irgendwie so bemerkenswert. So viele Menschen, die mit diesem Bild zu tun hatten, mussten flüchten und waren schrecklichen, wirklich Repressalien und Dingen ausgesetzt. Aber dieses Bild selbst, das blieb offenbar immer in Bonn. Und das bringt mich natürlich zu der Frage, wo ist es denn heute, wenn die Familie Oberländer es nicht zurückbekommen hat?
Tatsächlich befindet sich das Gemälde auch heute noch im Besitz seines Finders und der Original Macke hat Bonn nie verlassen.
Wir haben es ja eben schon angedeutet, du hast das Bild aufgespürt.
Richtig, das Bild hängt seit 2013 als Dauerleihgabe im Kunstmuseum hier in Bonn. Das hat mir Barbara Scheuermann vom Museum bestätigt.
Ich glaube, das ist doch ein ganz versöhnlicher Ausgang für diese wechselhafte und teilweise auch wirklich tragische Geschichte. Ich find's toll, dass der Finder dem Bild diesen Platz im Museum gegeben hat, wo es jetzt doch noch zu Ehren kommen kann, nachdem sein Wert so lange verkannt wurde und es auch noch fast im Müll gelandet wäre.
Das finde ich auch. Und das Beste ist, wir durften uns das Bild live und in Farbe anschauen.
Das war wirklich spannend. Barbara Scheuermann vom Kunstmuseum Bonn und die Restauratorin Antje Janssen, die haben uns das Bild gezeigt und uns auch ganz genau erklärt, also die Frau Janssen, was denn jetzt das Besondere an diesem Bild ist, woran man erkennen kann, dass das eben doch auf jeden Fall ein Macke ist, auch wenn es recht untypisch ist. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Und wie das da im Museum war, das zeigen wir euch gerne in den nächsten Tagen auf unserem Instagram-Kanal bei @akte_rheinland. Schaut doch gerne mal da vorbei und lasst uns auch gerne Feedback da als Like, Kommentar oder als Nachricht.
Ansonsten könnt ihr uns auch immer gerne eine Mail an podcast@ga.de schicken.
Damit sind wir am Ende eines wirklich sehr außergewöhnlichen Falls angelangt und auch am Ende unserer Episode und damit am Ende von Staffel 6. Vielen, vielen Dank, Felicia, dass du diesen Fall für uns so tief recherchiert hast. Vielen Dank auch an alle da draußen, dass ihr dabei wart. Bleibt uns bitte treu, abonniert uns bei Apple Podcasts, folgt uns bei Spotify, lasst uns gern 5 Sterne da und hoffentlich bis ganz bald. Tschüss.
Tschüss.
Das war Akte Rheinland, der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
Akte Rheinland ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Dijk. Sprecher Daniel Dähling und Martin Busch. Intro und Outro Charlotte Pekel. Grafik Sabrina Stamp.